Double Trouble. 180! Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Es ist über einen Monat her, dass wir bei Double Trouble hier auf meinsportpodcast.de über Darts gesprochen haben. Damals ging es um das World Match Play, eins der größten Events auf der PDC-Bühne. Ganz so groß geht es heute nicht zur Sache, aber wir haben trotzdem eine ganze Menge zu besprechen und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble. Mein Name ist Christian Ömicke, ich begrüße euch, werde euch durch die Sendung führen und bei mir natürlich wie immer unsere Stammgäste von Daten.de, mittlerweile wirklich Stammgäste bei uns, alteingesessene Hasen, Kevin Barth und Marvin Vandenboom. Hallo ihr zwei.
Hallo Christian.
Ja, ich habe nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, wann da mal ein Jubiläum ansteht, aber auch von mir hallo.
Tja, die Frage nach einem Jubiläum ist eine gute Frage. Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt auch nicht, wann wir überhaupt angefangen haben. Ist ja schon eine Weile her. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Uns gibt es immer noch und es gibt auch immer noch die World Series of Darts. Fangen wir vielleicht mal damit an, dass vielleicht die größeren Events der letzten Zeit, wir haben auch noch zwei European Tour Events, über die wir sprechen werden. Drei Players Championship Turniere gab es auch, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Dort wurde heute auch Geschichte geschrieben. Werden wir gleich noch drüber sprechen, aber vielleicht erstmal zur World Series of Darts, denn dort waren zumindest die ganz Großen am Werk und nachdem wir uns in der letzten Sendung gefragt haben, nach den ersten zwei Turnieren, was ist denn da mit Michael van Gerwen los? Vielleicht qualifiziert er sich ja gar nicht für die Finals, wobei er wahrscheinlich über die Weltrangliste sowieso dabei gewesen wäre, aber er hat so ein bisschen die Kurve gekriegt, Marvin.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wir hatten ja vorher darüber diskutiert, ob die World Series vielleicht dieses Jahr doch echt wichtiger ist, als wir immer alle behaupten, denn Michael van Gerwen ja schon relativ lange vorher titellos war. Das hat er dann korrigiert, hat dann zwei Titel einfangen können, also zwei von drei Turnieren hat er gewonnen. Das war zum einen in Melbourne der Fall und auch bei der Premiere der NZ New Zealand Darts Masters in Hamilton. Da hat er beides Mal das Finale gewonnen. War aber trotzdem auch jetzt nicht unbedingt immer absolut souverän. Also auch in Hamilton
hat Kyle Anderson gegen
sich gehabt. Am Ende dann trotzdem wieder souverän gewonnen, abgesehen von diesem Eröffnungstag. War für ihn, denke ich, durchaus wichtig, den anderen noch zu zeigen, ich bin noch da. Es gab vielleicht Leute, die ihn abgeschrieben haben, wenn, dann waren es sehr wenige. Aber das war uns ja allen klar, dass es nicht von Dauer sein wird, dass van Gerwen da ohne Erfolge bleibt. Aber für ihn, denke ich, zu dem Zeitpunkt auch eine wichtige Geschichte, dass er noch gezeigt hat, hey Leute, hab vielleicht mal ein paar Wochen oder Monate nicht so gut gespielt, aber die Titel kann ich trotzdem noch gewinnen.
In Melbourne hat er mit 8-3 im Finale Daryl Gurney geschlagen. In Neuseeland war es dann ein 8-1, ein klarer Sieg gegen Raymond van Barneveld. Aber Kevin, es gab ja noch ein Event in Brisbane vom 9. bis 10. August. Dort hat nicht Michael van Gerwen für die Schlagzeilen gesorgt. Der ist im Viertelfinale rausgegangen gegen Daryl Gurney. Aber am Ende hat auch gar keiner von den Top 8 der PDC gewonnen, sondern
Damon Hatter, einer der australischen Qualifikanten, der am Ende des Jahres auch nach England kommen will, um dann nächstes Jahr auch die Q-School zu spielen, der wohl auch über die australische Rangliste zur WM kommen wird. Der hat ein starkes Turnier gespielt, hat James Wade rausgenommen, hat Simon Whitlock rausgenommen, hat Gary Anderson rausgenommen und hat dann im Finale auch noch Rob Cross mit 8-7 geschlagen, hat zweimal in dem Turnier 164 gecheckt, hat sich im Finale bei Stand von 7-7 mit einem 170er-Score nach 12 Darts auf 32 Rest gestellt und hat seinen zweiten Matchstart genutzt. Und das war schon eine reife Leistung. Also natürlich ist das in Anführungsstrichen nur ein World Series Event, aber das sind halt vier Namen, die du alle nacheinander erstmal schlagen musst. Und das hat Hatter getan. Jemand anders hat ihm van Gerwen geschlagen. Das ist ja auch immer sehr wichtig. Ich meine, gut, er hat jetzt begonnen, Finals zu verlieren. Darüber werden wir später noch reden. Aber Das ist ein Erfolg, der vorher so überhaupt nicht abzusehen war und der Hatter natürlich sehr, sehr gut zu Gesicht steht.
Ja, dann dürfte er sich auch für die Finals qualifiziert haben. Ja. Marvin, was glaubst du, war das bei ihm so ein 2 Tage, sage ich mal, wo einfach alles zusammenlief, wobei der Sieg gegen James Wade ja noch nicht so überragend war und er dann wirklich am 2. Tag richtig gute Darts gespielt hat. War das so ein Turnier, wo wir später mal drüber reden, One-Hit-Wonder, oder glaubst du, da können mehr draus werden?
Nein, also One-Hit-Wonder, da kann ich mir bei dem Hatter nichts unter vorstellen, denn Hatter eigentlich jemand, der sich jetzt stetig gesteigert hat, er war im letzten Jahr auch schon dabei, hat, wenn ich mich richtig erinnere, damals auch schon Kyle Anderson geschlagen, zumindest einmal. Mhm. Auf jeden Fall, ja, jemand, der da das Professionelle angehen möchte, das dann auch mit dem Umzug nach England tun will. Ja, wie gesagt, ein guter Freund von Kyle Anderson, der wird in dessen Nähe ziehen, sich dann auf die WM vorbereiten, Q-School spielen und dann mal schauen, wie es da so läuft. Ja, wie gesagt, jemand, der überhaupt noch nicht professionell Dart spielt, aber dann nach dem Sieg dann am nächsten Tag recht arbeiten musste und zwischen den ganzen Turnieren immer nach Hause geflogen ist, arbeiten und so weiter. Also professionelle Vorbereitung ist das natürlich auch nicht, ist ja gar nicht möglich dann. Aber er hat ja auch im nächsten Turnier dann in Melbourne gezeigt, dass er in der ersten Runde dann ja wieder James Wade geschlagen hat und diesmal mit 6-1 und einem fast unter Average. Also ja, das ist keine One-Hit-Wonder, auf keinen Fall. Also gegen Rob Cross, okay, da haben wir viel Finale verloren und auch in Hamilton war dann in der ersten Runde gegen Peter White Schluss. Das waren 2 nicht so gute Leistungen, aber das muss man ja auch erstmal verarbeiten. Ich meine, das ist ja nicht alltäglich für so einen Spieler. Ich meine, so viel Geld, Preisgeld hat er in seinem Leben noch nicht gewonnen. Und er dominiert die Szene eigentlich in Australien, in Neuseeland in der letzten Zeit, sage ich deutlich, wird bei der WM dabei sein und ich würde schon behaupten, dass den bei der WM die Leute, die sich über die Pote qualifizieren, in Runde 1 nicht ziehen wollen. Also dem will man sicher da aus dem Weg gehen. Das gilt natürlich auch noch für viele andere. Aber hätte auf jeden Fall, denke ich schon, dem ich auch bei der Q-School zutrauen würde, sich da eine Tourkarte zu holen.
Also da ist doch aber eigentlich eher immer ein anderer Name aus Australien, wenn es um richtig gute Talente geht. Kevin, was ist denn mit Corey Cadby?
Ja, Corey Cadby hat bei dieser World Series nicht wirklich funktioniert, möchte ich sagen. Hat das 3. Event dann gar nicht mehr gespielt, für das er eigentlich eingeladen war. Hat da gesagt, er müsse sich jetzt auf die restlichen Turniere in England und so weiter vorbereiten, um sich eben noch für die WM zu qualifizieren. Böse Menschen sagen, er wäre aufgrund seines Vorstrafenregisters einfach nicht nach Neuseeland gekommen. Ist dann wieder wohl zurück nach Europa geflogen und hat jetzt aber seither keine Turniere mehr gespielt. Also es ist ein großes Fragezeichen, was da schon wieder mit Corey Cadby los ist, weil die Chance, sich auf die WM, also sich noch für die WM zu qualifizieren, die wird ja nicht größer, wenn man groß Dinge ankündigt und dann trotzdem nicht mehr spielt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, der war für Wien, glaube ich, auch qualifiziert und hat da noch kurzfristig zurückgezogen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Also sehr merkwürdig, ne? Auch wie sein Management das handelt mit der Außendarstellung ist. Ich meine, natürlich will man den Leuten dann nicht sagen, ey, den haben sie an der Grenze einfach nicht reingelassen, aber wenn der jetzt halt auch irgendwie den Rest des Jahres oder aktuell halt irgendwie auch nicht in Europa die Turniere spielt und das irgendwie ausgeschwiegen wird, das ist halt für jemanden, der das so verfolgt, alles relativ komisch.
Also wir werden es weiter beobachten, was mit Corey Cadby passiert. Für die Finals auf jeden Fall haben sich Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross, Daryl Gurney, Damon Hatter, der damit auch gesetzt sein wird, an 5, Raymond van Barneveld, Gary Anderson und James Wade qualifiziert. Das kommen dann 4 Spieler über die Order of Merit noch hinzu und dann noch 12 weitere, wo noch nicht so ganz klar ist, wer da mit dabei ist, Marvin.
Ja, das hat sich die PDC wie jedes Jahr taktisch klug offen gelassen. Da ist man von einer Anzahl von BIS-Qualifiern oder auch Qualifikanten in terms of the decision of the PDC Board. Also sie können dann mal wieder ein paar Wildcards vergeben.
Wildcards, das ist auch stark.
Wieder, den bringe ich jedes Jahr. Ne? Aber den wollte ich nochmal bringen, weil ich dachte, komm. Aber wahrscheinlich ist es dann so, dass auch Gabriel Clemens dabei sein wird, wenn sie so wie letztes Jahr regeln. Dann haben sie einfach gesagt, okay, wir füllen mit der World Series Order of Merit auf. Da wäre Gabriel Clemens mit dabei. Mandy Sulovic wird wahrscheinlich eh wegen seiner Order of Merit-Platzierung dabei sein. Und Martin Schindler eventuell auch, wenn sie es so machen wie im letzten Jahr. Vielleicht sogar auch Nico Kurz. Das wäre ja schön, wenn wir da auch so ein paar Handvoll deutschsprachige Spieler dabei hätten. Dieses Jahr ja zum ersten Mal das Finalturnier in Amsterdam. Barney kriegt dann quasi seinen Abschied nochmal vor Heimpublikum. Und ja, den Qualifier wird es auch noch geben. Da hat sich letztes Jahr Mike Langdorf durchgesetzt. Vielleicht schafft es dann irgendwie noch Max Hopf. Man weiß es nicht, wenn sie es dann halt so machen wie letztes Jahr. Da müssen wir nochmal abwarten. Aber ja, die World Series Final ist natürlich nicht das Major-Turnier, was jetzt den allergrößten Status im Kalender hat.
Wir werden sehen am 1. bis 3. November, wie gesagt, in Amsterdam. Und dann schauen wir mal, wer mit an den Start gehen wird. Das war es auf jeden Fall zur World Series. Und vielleicht schlagen wir den Bogen einfach. Kevin hat es ja schon angedeutet, mit Michael van Gerwen. Der hat zwar zwei World Series Events gewonnen, aber auf der European Tour, Kevin, so ein bisschen das Siegen verlernt.
Ja, also wir haben jetzt zwei Events gehabt, einmal in Wien und einmal in Mannheim. Van Gerwen stand zweimal im Finale und hat zweimal das Finale verloren. Einmal im letzten Leg gegen Menzo Suljovic in Wien und jetzt dann nochmal ein bisschen deutlicher gegen Joe Cullen in Mannheim. Was halt auffällt, er bietet den Gegnern eben auch Möglichkeiten an. Also die Zahl der Darts, die er dann auch auf Doppel liegen lässt, ist in meinen Augen relativ hoch gewesen in beiden dieser Finals. Und Suljovic und Cullen haben das genutzt. Cullen nochmal besser als Suljovic, der sogar manchmal zwei-, dreimal eingeladen wurde von Michael van Gerwen. Es ist nicht die totale Konstanz momentan. Und dann reiche ich noch eine weitere Statistik durchs Fenster quasi. Er hat jetzt die letzten 9 Ranglistenturniere nicht gewonnen. Das ist auch etwas, was nicht unbedingt gewöhnlich ist für die Nummer 1 der Welt.
Absolut. Fangen wir mal mit Wien an. Dort, wie gesagt, Michael van Gerwen in der Verliererposition gegen Menzo Suljovic gewesen. Frage gleich an Kevin nochmal. Das kam so ein bisschen aus dem Nichts für Menzo, oder?
Ja, also der Kollege Lutz Wöckener, der heute leider nicht dabei sein kann, der hatte ja zuletzt die steile These aufgestellt, dass Menzo Suljovic nie wieder in der Premier League spielen wird. Auch ich und viele andere mit Sicherheit auch gehörten zu denen, die sich zumindest gewisse Sorgen um Menzo Suljovic gemacht haben, weil er beim World Matchplay nicht gut unterwegs war und dieses Jahr generell außerhalb der Premier League nicht so die beste Figur gemacht hat. Aber das jetzt war stark, wie er da aus der Sommerpause zurückgekommen ist, mehrere gute Leistungen geboten und auch beim Finale gegen Michael van Gerwen einen 3-6 Rückstand aufgeholt und dann 70 Rest, während der Gegner auch schon auf dem Finish steht. Und er geht über dreifach 14 und trifft seine Doppel 14, die ihn auch schon öfter in letzter Zeit im Stich gelassen hat, mit dem ersten Versuch und macht diesen kitschigen Heimtriumph dann perfekt. Also Wahnsinn. Sein Manager hat dann im Nachhinein mir gegenüber gemeint, er hat eine Weile gebraucht, um die Premier League so ein bisschen aus den Klamotten zu schütteln. Für mich auch überraschend gewesen, dass er da jetzt wieder abgeräumt hat. Aber das war natürlich für ihn auch extrem wichtig, nach der ersten Jahreshälfte jetzt nach dem Sommer so zurückzukommen.
Auf jeden Fall. Gebrauchen kann er es sicherlich sehr gut auch in Richtung Order of Merit. Menzo also mit 8-7 erfolgreich. Wir werden mal eine kurze Pause machen und schauen dann auch mal auf die anderen deutschsprachigen Akteure. Und davon gab es einige, die in Wien dabei waren und natürlich auch, was sonst noch bei dem Turnier passiert ist. Wir gucken dann auch noch nach Mannheim natürlich, wo ein weiteres European Tour Event war und lassen den Blick dann auch noch mal zur BDO schweifen. Bleibt dran.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
und kurios.
Wir haben jahrelang was gewonnen.
Ernst.
Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Außer nichts, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert.
Drüber gehalten, der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Double Trouble, reden über das European Tour Event in Wien, beziehungsweise in einem kleinen Vorort von Wien, in Schwechat. Die 2019 Austrian Darts Championships standen an, wurden passenderweise auch von einem Lokalmatadon gewonnen, von Mensu Suljevic. Doch der war nicht der einzige Lokalmatador, der erfolgreich war bei diesem Turnier. Es war so ein bisschen eine kleine Märchengeschichte für die Österreicher. Die haben sich sicherlich gefreut, Marvin, denn auch Robbie John Rodriguez hat ein phänomenal gutes Wochenende erwischt.
Ja, wichtiges Turnier, wichtiger Erfolg von ihm, da ins Viertelfinale einzuziehen. Das hat ihn 5.000 Pfund gebracht und für die WM-Quali waren das wichtige 5.000 Pfund. Er scheint da wirklich auf der Bühne auch durchaus besser zurechtzukommen aktuell als auf dem Floor. Hat ein schwieriges Auftaktspiel gegen Josh Payne gewonnen, 6-5. Das war jetzt noch nicht so von der Leistung her vielleicht das, was er spielen kann, aber hat das Spiel gewonnen. Und dann, ja, die zweite Runde war super stark gegen Devil Gurney, 98 Average, Gurney selbst über 100 im Average, 6-4 gewonnen. Das war so ein kleiner Öffner, weil in einem Achtelfinale ging es da gegen Mike Decker und das war durchaus ein bisschen glücklich, da noch einen Ungesetzten zu wissen. Das hat er eigentlich, ja, nicht souverän, aber 6-5 halt gewonnen. Und im Viertelfinale dann leider mit 5-6 gegen Peter Wright verloren. Da war auch durchaus vielleicht etwas mehr drin, auch wenn der Average am Ende nur bei knapp 83 Punkten stand. Aber ja, für die ganze Familie Rodriguez war es ein gelungenes Wochenende. Sein jüngerer Bruder Rusty Jake hatte sich ja auch qualifiziert im Qualifier und dann auch die erste Runde durchaus Pflicht, finde ich, etwas überraschend überstanden gegen Ted Evans. Auf der Bühne scheint Rusty Jack auf der European Tour echt gut zu funktionieren. Ich glaube, von 4 Spielen oder da 4 S-Runden spielen 3 gewonnen, Kevin, stimmt das?
Ja, genau. Mhm.
Ja, das scheint bei ihnen sehr gut zu klappen. Die zweite Runde war dann gegen Ian White halt, 81 Average war dann nicht mehr gut genug, aber trotzdem ja auch 2000 Pfund für den jungen Mann. Eigentlich nochmal ein gutes Zeichen von ihm, weil zuletzt auch nicht so gut lief.
Dietmar Burger kam ja dann auch noch dazu aus österreichischer Sicht, der zum ersten Mal die erste Runde überstehen konnte und dann aber halt auch in der zweiten Runde raus ist. Aber es war für den österreichischen Dartsport eine schöne Geschichte. Hannes Schnier auch nah dran gewesen, in die zweite Runde einzuziehen, nachdem er noch einen 3-5 Rückstand gegen Keegan Brown aufgeholt hatte. Also die haben sich, glaube ich, alle ganz gut verkauft. Das haben wir in Graz dieses Jahr zum Beispiel ganz anders erlebt.
Also sehr gutes Wochenende für die österreichischen Spieler. War auch ein gutes Wochenende für Vincent van der Voort. Der ist ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden in den letzten Monaten. Erreicht hier, Kevin, aber das Halbfinale.
Ja, also ob er jetzt in der Versenkung in den letzten Monaten verschwunden ist, ich würde eher sagen, er war 2018 und 2017 dort. Mir ist dann aufgefallen, als er das Viertelfinale erreicht hat bei einem Turnier auf der European Tour, ja, ist mir halt aufgefallen, dass das sein erstes Viertelfinale seit was weiß ich wann war. Also im vergangenen Jahr kein Viertelfinale erreicht, dieses Jahr schon mehrere. Also auch heute bei der Players Championship gute Leistungen gebracht, und Christoph Ratajski auch geschlagen, mehrere gute Averages gespielt. Van der Voort hat sich so still und heimlich wieder herangeschlichen und spielt jetzt auch wieder ein vernünftiges Niveau und ist jemand, den man in meinen Augen auch im Auge behalten muss, soll. WM-Ticket dürfte auch sicher haben. Der veranstaltet in letzter Zeit das ein oder andere Gute und das kommt dann nicht von ungefähr, dieses Halbfinale. Ne?
Und ja, dann noch natürlich ein Abschlusswort zu den deutschen Spielern. 2 waren vor Ort in Wien. Christian Bunse, ja, und Kevin Münch. Kevin Münch über den European Qualifier, also West South European Qualifier dazugekommen. und Christian Bunse über den European Qualifier. Das heißt, du darfst erstmal erklären, wieso sich zwei Deutsche über verschiedene Qualifier qualifizieren und wie sich die beiden geschlagen haben.
Ja, Christian Bunse ist ja Tourcard-Inhaber. Die müssen dann diesen Tourcard-Holder European Qualifier spielen, wo dann nur die Tourcard-Inhaber spielberechtigt sind, die nicht unter den Top 16 der PDC Pro Tour stehen. Das war bei Christian Bunse der Fall. Da hat er sich dieses Jahr zum ersten Mal qualifiziert und Kevin Münch, bekanntlich ohne Tourcard unterwegs, muss dann den Weg über den Associate Qualifier gehen, also für den Qualifier ohne Tourcard. Da dürfen dann nur die dran teilnehmen, die keine Tourcard haben und nicht aus dem Veranstalter dann kommen. Die Österreicher haben halt dann den eigenen Host-Nation-Qualifier noch gehabt, wo dann dieses Mal 5 Plätze sogar ausgespielt worden sind. Da hat Münch durchgesetzt, hat dann gegen Cameron Menzies in Runde 1 verloren mit 6-1. Es bleibt dabei, dass Kevin Münch auf der European Tour bisher noch kein einziges Bühnenspiel gewonnen hat. Das setzt sich leider fort. Ich hoffe, dass er irgendwann den Bann mal brechen kann. Aber aktuell ist er leider, glaube ich, schon bei 12 ungefähr, vielleicht sind es sogar mehr Niederlagen, oder sind es weniger. Auf jeden Fall schon einige Niederlagen leider. Aber er hat sich dieses Jahr auch schon 3-mal qualifizieren können. Ich denke, einer der besseren deutschen Spieler aktuell. Die Super League läuft dann aber doch eher so semi-gut. Also ja, vielleicht hat man danach dem einem WM-Jahr, wo er Adrian Lewis geschlagen hat, ein bisschen zu viel erwartet.
Das Beste, was ich von ihm je gesehen habe, dieses Spiel gegen Adrian Lewis. Davor, danach nicht wirklich.
Wurde ja auch freigestellt von der Arbeit. Ich weiß aktuell nicht, wie die Situation da ist, ob er jetzt wieder arbeitet als Landschaftsgärtnerbauer oder so. Aber aktuell läuft es da noch nicht so rund. Man muss dann schauen. Q2 wird ja sicherlich spielen nächstes Jahr. Und zu Christian Bunse, das hat mich gefreut. Netter Erfolg gegen Jermaine Wattimena. Er hat früh geführt, dann fast noch den Decider verloren, einen Match noch gegen sich gehabt. Aber netter Erfolg gegen Wattimena auf jeden Fall. Und gegen Adrian Lewis zwar 4-6 verloren, Runde 2, da war aber durchaus mehr drin. Also Lewis hätte er auch schlagen können, hat ein paar Darts auf die Doppel vergeben. Generell weiß ich gar nicht, wie ich dieses erste Jahr bei Bunse einschätzen soll. Er zeigt ab und zu mal an, was er kann. Vor allem Scoring finde ich ihn echt solide, aber die Doppel manchmal klemmen noch. Muss man sehen, wie er dann 2020 bestreitet, weil sonst ist die Tourkarte, ja, wenn es so weitergeht, denke ich, nicht realistisch weiterzuhalten. Vielleicht kam das einfach auch ein bisschen zu früh, weil wenn ich sehe, wenn er dieses Jahr die Host Nation Qualifier hätte spielen dürfen, wäre er wahrscheinlich mit seiner Leistungsstärke öfter mal durchgekommen. Aber trotzdem war das ein guter Schritt, 2000 Pfund für ihn, denke ich, recht wichtig, auch zu zeigen, dass er bei Bühne auch gewinnen kann.
Also das soll es dann zum European Tour Event in Wien gewesen sein. Dann gehen wir mal rüber nach Mannheim. Ist noch gar nicht so lange her, am letzten Wochenende, gerade mal 2 Tage. Also sind wir quasi dieses Turnier, ja, ist dieses Turnier Geschichte. Und Kevin hat es vorhin schon angedeutet, Maike van Gerwen, oder was heißt angedeutet, hat es gesagt. Maike van Gerwen hat wieder ein Finale verloren, diesmal gegen Joe Cullen. Und das, Kevin, ist ja nun auch nicht unbedingt ein Name, den wir allzu häufig in Siegerlisten genannt haben in den letzten Jahren.
Ja, das ist so jemand, von dem man oft spricht und sagt, das ist ein großes Talent. Und wenn der mal, wie er könnte und wie auch immer. Ich glaube, das ist immer ganz lustig, wenn man sich mit Devon Peterson unterhält, dann erzählt der das über Joe Cullen. Und wenn man sich mit Joe Cullen unterhält, erzählt er genau das über Devon Peterson. Die beiden sind ja gut befreundet und leben, glaube ich, immer noch in einer WG. Und an diesem Sonntagabend, vor allem in dieser Abendsession, ist bei Cullen der Knopf halt aufgegangen. Ich glaube, er hat in allen 3 Spielen 3-stelligen Average gehabt. Hat am Nachmittag schon 98 gespielt, im Halbfinale 104, im Finale dann 101, hat seine Chancen genutzt, hat 170 gecheckt. Und so kannst du dann einen Michael van Gerwen auch schlagen, der gar nicht so schlecht unterwegs war, aber dann halt auch die Doppel wieder nicht so gut getroffen hat, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und Joe Cullen, das war sein erstes wirkliches Ausrufezeichen in diesem Jahr. Ich habe es, glaube ich, auch getwittert. 7 Wochen zuvor kriegt er beim World Matchplay von Ian White einen 10-0 Whitewash, um bei Wortspielen zu bleiben. Und 7 Wochen später gewinnt er dieses Turnier. Also das ist unglaublich kurios, aber auch das ist der Dartsport.
Absolut, und wir freuen uns da auch sehr drüber. Joe Cullen im Viertelfinale nicht ganz an die 100 reingekommen, da hat er 99 gespielt, aber trotzdem richtig starkes Match gegen Glenn Durant. Im Halbfinale dann gegen James Wade gespielt. Marvin, was glaubst du, war das für Joe Cullen so eine kleine Initialzündung oder ja, sollten wir das jetzt nicht so ganz überbewerten? Ist ja immerhin nur ein Wochenende.
Ja, ich war ja am Wochenende vor Ort, zumindest Freitag und Samstag, und hatte ihn dann auch am Samstag nach seinem Erstrundenmatch im Interview, wo ich ihn auch gefragt habe, wie erklärst du dir eigentlich diese Schwankungen in deinem Spiel, weil teilweise hat er ja Wochen, wo es gut läuft und dann geht wieder gar nichts. Und er meinte, er weiß es selbst halt, er weiß es nicht, er kann es nicht erklären, warum das so ist. Für ihn sei es alles noch immer, auch wenn er schon länger dabei ist, immer noch eine Lerngeschichte, er ist immer noch am Lernen. Heute hat er dann auch wieder die erste Runde auf der Pro Tour verloren mit einem recht schwachen Average. Ja, muss man abwarten, was Cullen da jetzt raus passiert. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass er jetzt für Pinto immer so weitermacht. Bei ihm sind es auch wieder 5 Erstrundenniederlagen in Folge drin. Dann kann auch sein, dass er wieder ein Pro Tour Event gewinnt. Also das Talent, das hat er auf jeden Fall. Das sagen viele. Und das sieht man auch, glaube ich, wenn er wirklich im Flow ist, einen guten Tag hat, kann er tatsächlich, wie man auch sieht, auch einmal Michael van Gerwen schlagen und kann noch mal so ein Turnier durchgehen. Aber ja, die Konstanz, da fehlt halt wirklich. Und das macht ja einen diese Top-Spieler aus, dass sie konstant gute Ergebnisse liefern, beziehungsweise auch mit ihrem B-Game auch noch Spiele irgendwie gewinnen. Und das schafft Cullen einfach nicht. Wenn er nicht top auf dem Punkt da ist, dann verliert er meistens diese Spiele. Wenn er das schafft zu ändern, wird er weiterhin die Rankings nach oben klettern können. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass dieser Sieg beim Opinders Matchplay so eine Initialzündung ist für ihn, wo er jetzt sagt, okay, mit dem müssen wir jetzt rechnen bei den Major-Turnieren. Das sehe ich aktuell nicht.
In Wien hat er noch gewonnen. In Mannheim war dann in der dritten Runde Endstation Kevin Mensah-Suljovic eigentlich mit 2 richtig guten Matches gegen Kevin Halbrechts und dann gegen Marc van Gerwen.
Oh, aber, Kevin Halbrechts.
Kim Halbrechts.
Marvin King, Kevin Halbrechts. Hallo.
Ja. Das, genau, Christian Bunse. Haha. So. Mensah-Suljovic, eigentlich mit 2 richtig guten Matches, Kevin, aber es hat nicht sollen sein.
Naja, wenn er dann gegen Michael van Gerwen spielt, 2 Chancen zum 4-4 auslässt, dann zum 5-4 verkürzt und dann wieder einen da zum 5-5 auslässt. Das sind die Kleinigkeiten, die du gegen Michael van Gerwen kriegst. Mensah hat richtig gut gespielt, aber hat diese, also mindestens eine von den beiden Möglichkeiten hätte er sich eben packen müssen. Dann hätte er van Gerwen auch zum zweiten Mal binnen 7 Tagen schlagen können, aber so hat er eben 4-6 verloren und ja, hoffe jetzt mal, dass ihn das nicht irgendwie total aus der Bahn werfen wird. Er hat am Abend davor richtig stark gespielt, hat hier stark gespielt, auch richtig stark gescored, so stabil, wie ich ihn lange nicht mehr habe gesehen. Hoffe, dass das jetzt im Herbst weiter in seine Richtung geht. Ne? Der World Grand Prix kommt und ich glaube, das ist auch wieder so ein Turnier, wo der Modus einem Mensah-Suljovic liegt, wo ich ihn auch wieder weit nach vorne tippen würde, wenn ich jetzt tippen müsste.
Wir werden es auf jeden Fall sehen aus Österreich. Ansonsten kein anderer Spieler mit dabei gewesen. Dafür aber einiges an deutschen Akteuren. Natürlich 4 über den Host Nation Qualifier, aber auch über den European Qualifier, also über die Tourcard Holder Qualifier, haben sich 2 Deutsche reinspielen können. Max Hopp und Gabriel Clemens. Marvin, es waren viele Deutsche dabei, aber ja, am dritten Tag, also am Finaltag, war dann leider kein deutschsprachiger Akteur mehr, also abgesehen von Mensah-Suljovic vor Ort.
Ja, das ist richtig so. Trotzdem, insgesamt hat mich das positiv überrascht. Das Auftreten der, vor allem der Host Nation Qualifier, fand ich sehr angenehm. Das ging am Freitagmittag los, als Marvin Weder Dennis Nilsson mit 6-3 besiegt hat. Gut, Nilsson hat da sicherlich nicht sein bestes Dart gezeigt. Aber Marvin Weder bei seinem Lupin-Tour-Debüt siegreich. Eine coole Geschichte. Auch einer, der die Super League jahrelang gespielt hat, dort mal 9 Data geworfen hat. Und jetzt bei seinem Debüt auf der Bühne direkt gewonnen hat. Das hat mich positiv überrascht. Auch der Auftritt von Carsten Koch war sehr erfrischend, fand ich. Mike Kuivenhofen, okay, natürlich ein Los auf der Lupin-Tour, was man nehmen muss. Was man aber trotzdem erstmal halt dann nutzen muss. Das hat er gemacht, 6-3 gewonnen. und auch gegen Ricky Evans angedeutet, sag ich mal, was er kann. Da ist sicherlich noch ein bisschen mehr drin, auch wenn das vielleicht schon teilweise ja, das Maximum war, was Koch da gezeigt hat. Hat er bei der Super League am letzten Spieltag alle Spiele verloren. Und daher umso bemerkenswerter finde ich, dass er dieses Wochenende so positiv gestaltet hat. Das muss man erstmal so dann verarbeiten. Und das sind auf jeden Fall die positiven Erscheinungen. Von Hempel war wieder dabei. Leider nicht zu deinem Spiel gefunden gegen Simon Stevenson oder Steve Simonson, wie man sagen. 3-6 verloren. Aber trotzdem, bei Hempel geht es auch in die richtige Richtung. Hat zuletzt auch wieder in den Niederlanden viele Turniere gespielt und da auch Jermaine Watimena geschlagen und Benito van der Paas. Also der spielt viel und nimmt viel mit. Und sicherlich einer der aussichtsreicheren Kandidaten aus deutscher Sicht bei der Q-School dann im Januar. Genau, und dann natürlich noch die beiden Veteranen, sage ich mal, Gabriel Clemens und Max Hopp mit unterschiedlichen Ausgang. Max Hopp leider mit einem schwachen Match gegen Willie McConnell, das hat er 6-5 verloren. Das war schade, aber will ich jetzt nicht zu hoch bewerten, weil manchmal auch Sachen dabei kommen, für die man nicht kann. Und ja, manchmal ist es echt einfach dann nicht möglich, gut da zu spielen. Und bei Gabriel Clemens quasi ein Pflichtsieg, sage ich mal, über Stefan Siegmann in der ersten Runde, 6-2, das war souverän. Ja, Ian White hat dann einen guten Tag erwischt am Samstag und deswegen war da bei Clemens in Runde 2 auch nicht mehr viel zu machen. Der kämpft jetzt um die World Grand Prix Teilnahme, es ist sehr eng. Er braucht da wahrscheinlich aber noch einen sehr, sehr guten Run auf der Pro Tour. Sonst wird es wahrscheinlich eher knapp aktuell nicht reichen, was sehr, sehr schade wäre. Das würde ich dem Gaga echt gönnen. Aber es wird halt echt sehr eng.
Wir werden sehen, wie es weitergeht mit den deutschen Spielern. Das war's zur European Tour. Zwei Events haben wir erlebt in Wien und in Mannheim. Beide Male Van Gerwen im Finale, beide Male den Kürzeren gezogen. Einmal gegen Menzo Sudovic, einmal gegen Joe Cullen. Wir machen nochmal eine kurze Pause und schauen dann auf ganz aktuelle Ergebnisse auf der Pro Tour. Gehen nochmal einen kleinen Schwenk rüber zur BDO. Da gab es nämlich die World Trophy und schauen dann auf den angekündigten Kalender fürs nächste Jahr, was dort so alles Spektakuläres für uns bereitsteht. Bleibt dran.
Calcios Jamo Neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Double Trouble und wollen jetzt auch nochmal die ganz aktuellen Events besprechen. Mannheim ist ja immerhin schon 2 Tage her, aber wir haben auch heute Darts erlebt. 3 Turniere auf der Players Championship wurden gespielt und zwar in Hildesheim gab es 2 Anfang August. Christoph Ratajski und Brandon Dolan haben dort die Turniere gewonnen und heute und morgen findet in Barnsley 2 weitere Turniere auf der Pro Tour statt und es wurde heute portugiesische Darts-Geschichte geschrieben, Marvin, denn José Oliveira, José Augusto Oliveira de Sousa oder de Rusa oder wie auch immer, du wirst uns gleich aufklären, wie er richtig genannt wird, hat portugiesische Darts-Geschichte geschrieben. Marvin, erzähl mal ein bisschen.
Ja, ich weiß auch nicht, ich finde mein Spanisch-Portugiesisch ist jetzt nicht so gut, also aber ich sage immer José de Sousa, so würde ich ihn halt aussprechen. Auch die Spanier unter uns würden es mir verzeihen oder Portugiesen. Hat als erster Portugiese ein Pro-Tour-Event gewonnen, einen PDC-Titel eingefahren. Es war schon sehr bemerkenswert. Er hat letzte Zeit oft angedeutet, dass er sich wirklich gesteigert hat, stand schon mal im Finale. Und hat es jetzt dann wirklich heute geschafft, Gavin Price im Finale mal eben 8-1 zu schlagen. Respekt dafür, auch wenn Price da mit 84 Average sicherlich nicht sein bestes Spiel gezeigt hat. Aber trotzdem, der Weg von de Sousa war schon bemerkenswert. Hat Steve Beaton geschlagen, John Henderson, Jermaine Watimena und Peter Wright im Halbfinale. Und das durchaus mit beeindruckenden, konstanten Darts. Das zeigt auch wieder, wie breit mittlerweile der Dartsport aufgestellt ist. Also wir haben wirklich jetzt mittlerweile Länder, Pratalski in Polen, ne? Wir hatten jetzt in Tschechien Adam Gafflaster bei, der 17 Jahre hat wirklich gezeigt, dass er auch sehr, sehr gut spielen kann. Der hat sich qualifiziert, für Wien war er dabei. Also es wird immer globaler da. Das ist eigentlich auch das, glaube ich, was die PDC am meisten freut. Und wir hören das jetzt zu Hause sitzen und sagen, wow, geil, es hat sogar ein Portugiesen ein Turnier gewonnen. Vielleicht lässt sich da auch irgendwie so noch einen Markt erschließen. Also das, was die PDC eigentlich seit Jahren will, dieses globale Vermarkten des Dartsports nach Australien, Neuseeland, Deutschland, ist man sowieso schon seit Jahren jetzt oben auf. Aber auch andere Länder kommen es wirklich nach. Und ja, der Sousa dieses Jahr die Tourcard über die Rangliste der Q-School geholt und wirklich zeigt teilweise sehr konstantes Dart, hat sich stetig gesteigert und jetzt den ersten Titel eingefahren. Das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall.
Ich kann zwei Sachen dazu sagen. 95er, 96er Turnier-Average, das ist schon sehr, sehr konstant. Und der Kerl hat heute gemeint, dass er seit vergangenen August angefangen hat, ernsthaft Stildart zu spielen. Das ist schon, da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Also das ist, also positiv gesehen.
Also ein Portugiese gewinnt zum ersten Mal einen PDC-Titel. Auch aus deutschsprachiger, oder ja, eigentlich kann man sagen, aus deutscher Sicht war das Turnier nicht ganz unerfolgreich, Kevin. Max Hopp, Martin Schindler, beide relativ gut unterwegs gewesen und für Max hätte es sogar noch ein bisschen weitergehen können.
Ja, reden wir kurz vielleicht erst über Martin Schindler, weil der nochmal das bessere Resultat der beiden gehabt hat, ist ins Viertelfinale eingezogen heute, hat starke Darts gespielt, das war jetzt wichtiges Preisgeld für ihn, um es eventuell doch noch über die Pro Tour zur WM zu schaffen. Es ist anzunehmen, dass er dafür jetzt in den nächsten Ranglistenturnieren, es sind ja noch 8 Stück, bei denen er Preisgeld einspielen kann, dass er da zwischen 5.000 und 6.000 Pfund noch machen muss. Das wird schwierig, aber ich denke, ein Anfang ist gemacht, kann man sagen. Und Max Hopp ist bis ins Achtelfinale gekommen. Nachdem er 3x 6-5 gewonnen hatte, hat er dann gegen Glenn Durant mit 5-6 verloren. Hatte beim Stand von 4-2 4 Aufnahmen Zeit, um 47 Punkte auf Null zu bringen. Und der Kollege Marvin van den Boom und ich, wir sind uns einig, wenn er das auf Null bringt zum 5-2, dann gewinnt er das gegen Durant, dann geht er auch noch ein Stückchen weiter. Aber es ist schön zu sehen, dass dann zwei Deutsche heute so erfolgreich gewesen sind. Und da muss es nicht immer einen Turniersieg geben, um zu sehen, dass es weiterhin irgendwie auch vorangeht. Ne? Gerade bei Martin Schindler, der ja kein gutes erstes halbes Jahr gespielt hat, jetzt so langsam ins Rollen kommt, der sich wünschen würde, dass er das Ganze vielleicht schon zwischen Februar und Mai so gespielt hätte.
Generell war das Turnier heute, seit wir Dart Connected haben, es ist ja auch schon jetzt fast 2-3 Jahre her, das Beste von Average her, was die Players Championship je geboten hat. Wir haben einen Gesamtschnitt von 93 Punkten, das ist Rekord und wir hatten noch nie so viele Averages von über 100 Punkten und mehr. Das war schon richtig...
42?
Ja, ich glaube fast, ja, also so viele Averages von über 100 hatten wir noch nie. Rob Cross hatte einen Average in seinem Spiel von 114,2. Also das war heute wirklich unfassbar, was da gespielt worden ist. Auch in der Breite, es war auch wirklich von Leuten wie Ryan
Meeple.
Justin Pipe,
112.
112. Wirklich viele Leute, die da an die 100 gespielt haben. Christian Kiss hat mit 103 Average, glaube ich, verloren. Das ist schon krass, was sich da einfach entwickelt auch im Dartsport. Da kannst du einfach mit 90 Average teilweise nur noch 2 Lecks holen und das war's dann. Und deswegen auch umso positiver, dass die Deutschen da mitgehalten haben und sich so weit nach vorne gespielt haben. Gab Bekleme zweite Runde raus gegen Kyle Anderson, hat er fast noch an 0-5 drehen können. Ja. Wäre wichtig gewesen, weil Melvin King ist eine Runde weitergekommen, also 500 Pfund quasi in den Vorsprung verteidigt. Sousa, wie Kevin schon gesagt hat, kommt jetzt von hinten. O'Connor hat dann auch noch Risa in der Hinterhand, wo er qualifiziert ist. Aber das wird noch ein richtig enger Endspurt da, was den World Grand Prix in Dublin angeht.
Es könnte ja dann schon morgen in diesem Zusammenhang wieder eng werden, denn morgen das zweite Turnier in Barnsley dann an gleichem Ort, gleicher Stelle, hoffentlich dann auch mit genau der gleichen Qualität und dann vielleicht auch mit dem ein oder anderen noch besseren Ergebnis für die deutschen Spieler. Immerhin haben wir ja schon 3-mal jetzt auf der Pro Tour dieses Jahr deutsche Spieler im Finale gehabt mit Gabriel Clemens und Gabriel Clemens 2-mal und Max Hopp 1-mal. Ja, schauen wir mal. Es geht auf jeden Fall munter weiter bei der PDC, aber auch bei der BDO wurde Dart gespielt. Auch wenn die gerade so ein bisschen hin und her schwanken, was ihre Austragungsorte angeht. Kevin, was ist da gerade los? Die BDO ist im Umbruch.
Ja, Umbruch. Ich glaube, da muss man fast schon, also weiß nicht, ob man da jetzt bei den Callern anfangen muss, die dann, das war ja auch nach unserer letzten Sendung, glaube ich, oder kurz, weiß ich nicht, in dem Zeitraum. Haben wir drüber gesprochen? Nein, haben wir nicht.
Ich glaube nicht, nein.
Dass die komplette Caller-Riege samt dem Master of Ceremonies bei der BDO zurückgetreten ist und dann ersetzt werden musste. Und dann gab es, hat man dann irgendwann auch mal festgelegt, wo die World Trophy stattfindet. Der Standort der WM wird wechseln. Man spielt nicht mehr im Lakeside Country Club, sondern man spielt in einer der Hallen der O2 Arena. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt.
Indigo.
Indigo, ja, klingt natürlich großartig. Kannst du vermarkten ohne Ende. Das Damenpreisgeld wird steigen bei der WM der BDO. Also es gab jetzt nicht nur negative Veränderungen. Also gibt bestimmt einige Nostalgiker, die das nicht gut finden, dass man aus Lakeside bei der WM jetzt weggegangen ist. Vielleicht war es aber auch nicht anders möglich. Kann ich alles nicht so beurteilen. Jedenfalls wurde ja die World Trophy als TV-Turnier Ende August im neuen Austragungsort ausgetragen. Die Kritiken waren gar nicht so schlecht, wenn mich nicht alles täuscht.
Also es geht gut zur Sache bei der BDO. Steigen wir mal ins Turnier kurz ein. Letztes Jahr ja ein Finale, auch unter deutscher Beteiligung mit Michael Unterbuchner, der gegen Glenn Durrant verloren hat dann. Durrant, wie wir ja jetzt wissen, zur PDC gewechselt. Also war klar, irgendjemand wird sein Erbe antreten müssen. Und Marvin, das hat Jim Williams getan.
Ja, Jim Williams, wie Kevin schon gesagt hat, eigentlich der beste Freund auf der Tour von Glenn Durrant und vielleicht sogar der designierte Nachfolger, muss man, denke ich, fast so sehen, denn ja, vieles ist aktuell nicht mehr übergeblieben, muss man sagen. Die Arten Leute um Ross Montgomery, Scott Mitchell sind jetzt nicht mehr so in Form aktuell. Martin Adams schon länger nicht mehr, obwohl er auch nichts für die Turniere über den Qualifier qualifizieren konnte. Andy Hamilton war da wieder dabei, Wes Newton, also Spieler auch, die man aus der PDC noch kennt. Und eben auch Michael Unterbuchner. Aber jetzt nochmal zum Sieger, Tim Williams, der hat das Finale 8-6 gegen Richard Veenstra gewonnen. Das sind auch so die beiden Spieler, die in 1 und 2 gesetzt waren und eigentlich auch die Akteure sind, ja, die von der Leistungsstärke her aktuell, denke ich, am höchsten einzuschätzen sind. Das hat dieses Turnier, denke ich, auch wieder gezeigt. Es waren ein paar Überraschungen dabei. Im Halbfinale standen mit Mark McGrath und Sebastian Steyer zwei umgesetzte Spieler, einen aus Polen, einer aus Neuseeland. Was auch zeigt, dass die BDO auch sich da sogar bei der DO weiterentwickelt. Joe Chaney aus den USA war mit dabei und auch nicht schlecht gespielt. Also auch da geht es in eine interessante neue Richtung. Ich finde es schon interessant, wie die BDO sich gerade aufstellt. Man muss nicht alles gut finden, aber ja, ich denke, man hat den Schritt eingesehen, dass man was ändern muss und alles andere wird die Zukunft dann zeigen. Für Michael Unterbuchner hat das erste Rundenspiel gegen Roger Jansen mit 5-4 verloren. Jansen habe ich noch nie so gut spielen sehen mit 97 Average. Unterbuchner war lange Zeit auch höher als sein End-Average von 91,9 unterwegs. Dieses Jahr ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, der Wurm drin. Er spielt auch nicht so viel. Er lässt die großen Turniere aus. Für mich ist so ein bisschen ein Zeichen, dass er die BDO quasi schon innerlich vielleicht abgehakt hat und sich dann dem Schritt zur PDC dann im Januar in der Q-School widmet, die dann auch wieder parallel dieses Jahr ausgetragen wird. Also UK Q-School und European Q-School, das kommt ihm sicherlich entgegen. Also bei der WM wird er dabei sein, aufgrund seiner Teilnahme im Halbfinale letztes Jahr. Sonst wäre es von Ranglisten dieses Jahr auch wahrscheinlich gar nicht gereicht hätte. Und bei den Damen, die wurden natürlich auch noch ausgetragen, die Damen haben auch noch gespielt, hat ja Lisa Ashton gewonnen, das überrascht jetzt nicht viele. Hat im Finale 6-2 Anastasia Dobromyslova geschlagen. Die aktuelle Weltmeisterin Miku Suzuki war auch mit dabei, aber schon im Viertelfinale raus.
Ja, das so viel dann auch zur BDO. Es sind spannende Zeiten, auch für die BDO. auch die Weltmeisterschaft ist ja nicht nur am Lakeside, sondern eben in der O2, wie Kevin schon gesagt hat. Und ja, wir werden mal gucken. Wir haben ab und zu ja schon mal geungt, wie es mit der BDO weitergehen könnte, ob es überhaupt weitergeht, ob es die irgendwann nicht mehr gibt. Ich glaube, aktuell, sie gibt es noch, aber wie lange ist da eine andere Frage, Kevin?
Ja, man muss jetzt einfach mal schauen. Also man hört ja immer wieder von der PDC, auch von den Offiziellen, die Aussagen, dass man die BDO einfach braucht als Unterbau, als Amateurebene, als diejenigen, die den County-Betrieb auch aufrechterhalten. Da besteht jetzt nicht unbedingt Häme, dass das bei der BDO nicht so gut läuft, sondern da schaut man schon auch besorgt drauf. Aber sie machen ja jetzt auch langfristige Sponsoren-Deals und so weiter. Das heißt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es sie in kurzer Zeit irgendwie nicht mehr geben wird. Man muss sich allerdings dann schon fragen, warum die komplette Caller- und Master of Ceremonies-Riege dann kollektiv erstmal davon rennt, ne?
Ja, das sollte man sich auf jeden Fall fragen.
Aber das ist vielleicht noch wichtig, da gibt es auch eine Callerin, also zum ersten Mal, vielleicht interessiert das manche, ist auch eine Frau als Callerin tätig, das ist ein Novum gewesen bei einem TV-Turnier.
Die, von die 180 übersehen hat?
Ja, ja, auch. aber ja,
haben es eine, ich wollte jetzt Callerin. Nicht.
Es gab eine Situation, da hat Lisa Ashton 180 geworfen, dann ist der dritte Dart quasi fast rausgefallen und sie ist hingerannt zum Board. Und die Callerin hat dann 135 gecallt, weil sie aus ihrer Sicht das nicht sehen konnte, dass es 180 war. Aber Ashton hat sie auch nicht korrigiert. Also muss man auch so sehen. Yeah. Die Chance hätte sie gehabt, hat das Lexus oder so gewonnen. Aber trotzdem hat mir ihre Stimme, sag ich mal, oder Auftritt generell auch den neuen Caller gut gefallen. Auch der neue Master of Ceremonies, Paul Buford, hat die Sache gut gemacht. Da sollte man es auch nicht zu haarstein, weil für die Leute teilweise auch das erste Mal auf der Bühne war und dann vor TV-Kameras, das ist auch nicht ohne.
Nö, das definitiv nicht. Also wir werden es beobachten und kommen damit zu unserem letzten Thema schon für heute. Denn so viele große Turniere gab es ja jetzt schließlich nicht. Dort kommt der Herbst ja beim Dartsport dann erstmal noch mit voller Wucht auf uns zu. Und mit voller Wucht kam auch der große erwartete PDC-Turnierkalender für das Jahr 2020. Und nachdem ich das jetzt so groß angekündigt habe, Kevin, können wir eigentlich sagen, ja, wenig Überraschungen, aber das eine oder andere ist dann vor allem aus deutscher Sicht ja dann doch durchaus interessant.
Ja, wahrscheinlich ist das Wichtigste für die meisten, dass die Premier League weiterhin einen Spieltag in Deutschland haben wird, dass sie in Berlin bleibt. Da hatten gewisse Quellen auch mal was anderes gesagt. Aus deutscher Sicht ist sonst noch interessant, dass die Standorte Mannheim und Saarbrücken und Göttingen im nächsten Jahr rausfallen aus dem Kalender, dass dafür Trier und, jetzt muss man mir helfen,
Jena ist
zurück im Kalender und Trier zum allerersten Mal überhaupt als Standort mit dabei. Außerdem, also das sind jetzt zwei European Tours, ja, Mannheim fällt weg und
Wien
fällt auch weg, genau. Also wie gesagt, wir haben auf der European Tour ein paar Neuerungen und ich habe Göttingen angesprochen, da findet ja dieses Jahr die European Championship statt. Die findet dann nächstes Jahr nicht statt, sondern Dortmund ist dann wieder Standort für die European Championship. Es gibt generell nur noch 12 European Tour Events statt 13. Da gibt es ein paar Leute, die das nicht verstehen. Auch ich hätte nicht gedacht, dass sie zurückgehen bei der European Tour. Ungarn, in diesem Fall Budapest, wird neuer Standort auf der European Tour. Und höchstwahrscheinlich Prag oder Dänemark wird dann noch der 12. Turnierstandort. Der steht aktuell noch nicht fest. So ein paar Traditionen werden dann aber doch nicht gebrochen. Hildesheim bleibt im Kalender, Sindelfingen bleibt im Kalender, München ist auch weiterhin mit dabei. Das ungeliebte Gibraltar natürlich auch. Leeuwarden in den Niederlanden ist ein neuer Spielort. Jetzt sind es doch ein paar mehr Dinge. Die Champions League und die World Series Finals rücken in den September, um den Oktober und November vielleicht ein bisschen zu entschlacken. Es gibt 4 Players Championships in Deutschland statt 2 in diesem Jahr. Dann kommen auch noch zwei Players Championships nach Holland. Ja, und ich glaube, das war es so ziemlich. Also es ist gar nicht so spektakulär.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Vielleicht noch für euch zur Info, wer nach Berlin zur Premier League kommen will, das ist dann diesmal etwas später. Am 23. April, der 13. Spieltag der Premier League wird dann dort sein. Das heißt dann auch mit nur noch 8 Spielern und nicht mit 10 Spielern. Das vielleicht für euch, für eure Planungen dann noch. Ja, dann war's das eigentlich soweit von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank, Marvin. Vielen Dank, Kevin, für eure Expertise heute. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder auf meinsportpodcast.de bei Double Trouble. Gute Nacht und tschüss.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Oh, kurios.
Wir haben jahrelang was geworden.
Ernst.
Hab ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Aber ist nichts, da kriegst du ja so ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf meinsportpodcast.de